bei weitem am meisten gewählt ist tatsächlich Static Typing. Und dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass gemeint wird, dass JavaScript keine Typisierung hat wie TypeScript.
Du kannst TypeScript machen, aber wenn dir die Dependencies mehr auf den Keks gehen als die Abwesenheit von statischen Typen, dann kannst du es halt auch bleiben lassen. Du kannst so viel Kram sein lassen. Ja. Gerade so im Tooling.
Das ist ja in Rust genau nicht der Fall, dass du Batteries included hast. Tatsächlich musst du in Rust
sogar... Vergleich zu JavaScript schon so ein bisschen.
Nein, du musst in Rust sogar die Async Runtime auswählen. Du kannst nicht Async Programming machen, ohne dass du dich für eine Dependency entscheidest.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Hörerinnen und Hörern wie euch. Auf patreon.com/workingdraft könnt ihr uns ein paar Euro in den Hut werfen. Aus euren Beiträgen und den gelegentlichen Werbeblöcken bezahlen wir Domains, Server, diverse Software-Abos und natürlich das Honorar unserer Audio-Producerin. Danke euch allen für eure treue Unterstützung. Hallihallo, Hallöle, herzlich willkommen zu Working Draft Revision 655. Heute sind am Start die Vanessa.
Servus.
Der Stefan.
Hallo.
Meine Wenigkeit, der Peter. Und das kann nur eins heißen, wenn euch diese Besetzung bekannt vorkommt. Wir machen einfach weiter mit dem State of JS, den wir letztens einfach so abgebrochen haben, weil uns irgendwie die Zeit ausging. Und deswegen machen wir einfach stumpf weiter, solange bis uns entweder der State of JS oder wieder die Zeit ausgeht. So machen wir das. wir waren stehen geblieben. Ja, bitte?
Ja, genau. Wir sind ja schon auf Seite 1 gewesen von ungefähr 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seiten oder sowas. Wobei es, glaube ich, auch die wichtigste Seite hier war, denn es war die Seite über die Features und über die Pain Points. Und was du wahrscheinlich gerade sagen wolltest, war, dass wir stehen geblieben waren. Beim letzten Mal hatten wir die abgehandelte Browser-APIs und sind jetzt bei den Language-Painpoints. Und natürlich wollen wir einen Podcast damit eröffnen, erstmal über Painpoints zu sprechen. Das ist doch super.
Ja, gut. Die Vorabbesprechung über unsere diversen Gebrechen, Fußbodenbeschädigung durch unachtsame Katzen und Ähnliches hat ja zum Glück keiner mitgehört. Also für uns ist das jetzt irgendwie logisch, dass wir zuerst über Language-Painpoints reden.
Ja, vergiss nicht die defekten Spülmaschinen.
Ach ja, sicher. Richtig. Ja.
Und die Gebrechen des Alters.
Ja, genau. Speaking of zu alt, um eigentlich noch in heutiger Zeit relevant zu sein. JavaScript, die Language Pain Points. Also ich schätze mal, mit so den Language Pain Points meinen die tatsächlich jetzt JavaScript und nicht irgendwas so Compile to JavaScript. Also ich wüsste ja zumindest mal eine Sprache, Stefan, die man da ja auch erwähnen könnte, aber da passt ja irgendwie der erste Pain Point nicht ganz zu, ne?
Ja, also ich finde das auch sehr spannend. Also ich glaube, es geht wirklich um Dinge, die man gerne noch in der Sprache hätte oder die in der Sprache halt problematisch sind oder die im Ökosystem problematisch sind. Weil wir haben auch dort den Bruch zwischen ECMAScript-Modulen und CommonJS drinnen. Das ist ja auch ein ziemlich, sagen wir mal, schwerer Migrationspfad von A nach B. Und erstaunlicherweise, also ich habe mir das total einfach vorgestellt, bis dass ich dann einmal in unsere Projekte geschaut habe und gesehen habe, na, das ist wirklich ein ziemlicher Mist eigentlich.
Ja, bei dem Painpoint stimme ich total zu. Also hier sind es hier irgendwie nur 7%, die damit Painpoints haben, aber damit hoffe ich auch einfach, dass andere Leute es gar nicht machen mussten. Aber es gehört halt auch einerseits zu den Sachen, die man extrem selten machen muss.
Ja.
Und dann ist es recht individuell einfach, glaube ich. Da hast du jetzt nicht diesen Migrationspfad oder gerade ein Skript, das du ausführen kannst, das dir dann schon mal die meisten Aufgaben wegnimmt, sondern das war bei mir auch so individuell. Also ChatGPT brauchte ich da gar nicht fragen oder irgendwie eine andere AI. Und mit Stack Overflow bin ich noch halbwegs vorangekommen, aber im Endeffekt habe ich dann festgestellt, das sind eigentlich einfach viele Eigenlösungen nötig und vor allem ein guter Architekturplan, was du in welcher Reihenfolge machst, weil du brauchst halt immer einen laufenden Stand. Du kannst nicht wie bei einem Feature sagen, passt jetzt soweit, danach mache ich mal wieder weiter, sondern entweder es läuft oder es läuft nicht. Und das ist dann gerade als JavaScript-Developer, ist man das vielleicht nicht gewohnt, dass man die Sachen so gar nicht laufen.
Ich frage mich, warum das so problematisch geworden ist, weil also ich ja auch nur Leute, sorry jetzt für das Österreichische, sudern, dass es wirklich ein Thema ist. Und ich habe mir einfach gemeint, na ja, gut, wir schreiben eh sowieso alle in ECMAScript-Modul-Syntax, sollte das nicht einfach funktionieren? Nein, nicht so wirklich, weil die ganzen Dependencies dort in irgendwelchem Zwischenzustand existieren und schwer integrierbar sind in ein System, das rein theoretisch nur aus ECMAScript-Modulen bestehen könnte. Und wie gesagt, war für mich sehr überraschend. Aber verstehe, dass es ein Painpoint ist, verstehe nicht, warum es so niedrig ist. Wobei ich glaube, dass einfach dieser Static Typing oder Lack of Native Typing, wie es noch in der Bildunterschrift oder in der Textunterschrift steht, wenn man drüber habert, einfach den Rest so auffrisst. Weil ich glaube sogar, dass für diese Frage hat man ja entscheiden müssen, was tut dir jetzt mehr weh nicht? Und du hast immer so zwei Punkte in einem Ausschlussverfahren gegenübergestellt, bis dass du nachher zu dem eingekommen bist, dass dir wirklich am meisten weh tut. Und da ist halt bei den meisten anscheinend Static Typing raus.
Na, die meisten sind Other Answers. Wenn du mal auf die Zeit die.
Die meisten sind Other Answers tatsächlich.
Und zwar nicht so knapp, ne?
Die Info dazu geben, die Antworten, die wir hier sehen, die waren nicht vorgegeben zum Voten, sondern die Main Pain Points okay. bei JavaScript Language und dann auch bei Browser APIs waren komplette Freitextfelder. Also wenn da irgendjemand okay. ESM und C, was steht da noch alles, CJS, Dates und sowas eingegeben hat, dann war das alles Freitexteinfelder. Und ihr seht auch auf der rechten Seite, das sind so Kommentare. Wenn ihr auf die draufdenkt, dann seht ihr, dass 264 Personen haben irgendwie halt was mit ESM und CJS reingeschrieben. Und es wurde dann gematcht auf diesen Überbegriff.
Okay, wow.
Besonders schön finde ich ja die Zeilen 19 und 20, die jeweils zwei eigene Balken bekommen für unterschiedliche leere Strings. Das ist sehr JavaScriptig, das gefällt mir.
Leeres Array 2%. Sehr gut.
Ja, nee, das sind ja auch irgendwelche Sachen mit so Sachen Pattern Matching ist das offenbar der eine Eintrag, warum da nichts drin steht, weiß ich nicht.
Ja, keine
aber
Ahnung.
Denen fehlt halt irgendwie so eine Art besseres Switch und der in der Zeile 20 ist tatsächlich Syntax.
Das ist aber so sehr viel Syntax, so Templates, Syntax, Module Syntax, so alles Syntax. JS Doc Syntax. Ach, lustig, süß. Confusing between double equals und triple equals. Da ist alles drin. Na gut.
Ja, also das verstehe ich ja nicht so richtig. Das ist ja wirklich so ein Teil, dass wenn man das einmal so in seinem Muscle Memory drin hat, dann schreibt man ja keine zwei Gleichheitszeichen mehr, außer wenn man wirklich irgendeinen sehr speziellen Stunt vorhat.
Ich kann mir das vorstellen, wenn du einfach nicht aus der JavaScript-Welt kommst.
Ja, aber dann kommst du ja aus irgendeiner anderen Programmiersprache und die hat ja auch irgendwelche Seltsamkeiten. Also erst gestern las ich irgendwie so eine Kommentarspalte irgendwo, wo sie sich über Rust beschwert haben, von wegen da sei die Syntax ja auch so kompliziert. Und naja, also ist halt so die Frage.
Ist ein Feature.
Naja, keine Ahnung. Also erstmal die Domäne ist halt kompliziert. Ich meine, ist ja nicht so, dass C++ besser aussehen würde. Und zum anderen wird es ja nicht dadurch besser, dass du irgendwelche Symbole durch so COBOL-artige Wörter ersetzt. Weil die Komplexität ist ja die gleiche. Ja. Ist ja bei JavaScript genauso. Also klar, so Double Equals, Triple Equals. Double Equals braucht man jetzt halt nicht so richtig wirklich viel oft, so direkt. Tja, keine Ahnung. Also das scheint mir halt wirklich mehr so mehr so ein lauwarmer Take zu sein, so Syntax-Gemecker.
Ja, ich finde es auch sehr beeindruckend, weil, also, ja ich glaube, wenn du von einer anderen Sprache kommst, das ist das Erste, über das du drüber stolperst, dass Double Equals und Triple Equals gibt. Aber das dauert dann original den einen Tag, wo du drüber stolperst und dann machst du dies nie mehr wieder.
Und meistens hast du so ein ESLint an und der sagt, bist du dir ganz sicher, dass du nicht Triple meintest.
Genau.
Ja. Ansonsten, diese Freitextfelder sind jetzt wirklich schon interessant in so einer Umfrage. Die sind schon dann nicht so aussagekräftig, wenn du eben nicht die ganzen Antworten dazu anzeigst. Zum Beispiel, das eine bei der Syntax heißt hier, however, the syntax is great. ich schätze mal, es wurde einfach in die neue Zeile, in das neue Inputfeld eingegeben. Das heißt, es würde ich einfach mal diese Syntax wieder schließen, diese 2%, und ganz hoch scrollen zu der Nummer 1 hier, bei weitem am meisten gewählt mit 32%, und das ist tatsächlich Static Typing. Und dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass gemeint wird, dass JavaScript keine Typisierung hat wie TypeScript.
Ja.
Und das hatten wir, denke ich, auch schon in der letzten Revision besprochen, weil es irgendwo oben bei den Features dabei stand, dass TypeScript doch immer beliebter wird und anscheinend jetzt auch der größte Painpoint, dass es nicht type-safe ist. Und das ist übrigens auch, es gibt also zwei Sachen, auf die man mich anspricht, wenn eine andere Person irgendwie eine andere Programmiersprache benutzt. Und das ist das eine, wie kommst du überhaupt ohne Typen klar? Und die andere Frage ist, wie kommst du überhaupt generell mit JavaScript klar? Aber was ist denn eure Meinung zu Ich meine, ich weiß jetzt, also es ist jetzt lustig, dass ich euch frage als TypeScript-Menschen, aber wer denkt ihr, es wäre eine gute Idee, wenn JavaScript auch einfach mal Typen hätte? Oder man hätte damit angefangen, jetzt umzuändern ist wahrscheinlich schwierig, aber man hätte schon damals von Anfang an einfach Typen gehabt, wäre das eine gute Idee gewesen?
Na, es war ja mal im ECMAScript 4 Proposal drin, jo, nicht?
Das war da mal drin und da ist ja nichts draus geworden, weil das einfach zu ambitioniert war. Und tatsächlich muss ich tatsächlich sagen, ich sehe dieses Problem heutzutage nicht. Also klar, du hast in JavaScript keine statischen Typen, aber dir ist wirklich die breiteste goldene Brücke gebaut, die du dir vorstellen kannst. Du nimmst halt was, das zu 99% aussieht wie JavaScript, nur kannst du halt eben Typen dran schreiben. Da kannst du eventuell noch daran meckern, dass irgendwie das Typsystem von seiner Mächtigkeit oder hast du nicht gesehen, dir nicht passt. Aber du kannst halt nicht sagen, dass du in deinem Webprojekt nicht statische Typen haben kannst, weil kannst du. Du brauchst halt eine Dependency, die jetzt nicht exotisch ist, wo alle Bescheid wissen, wie sie funktioniert, die irgendwie First-Class-Support bei NPM hat, wo es dir direkt anzeigt, hat das Pakettypen, bla bla bla. Also da verstehe ich ehrlich gesagt nicht, was ist das Problem, wenn du statische Typen haben willst, installier dir halt dieses Ding.
Das Einzige, was ich mir nur vorstellen kann, ist, dass man in gewissen Bereichen auf einen Transpile-Step angewiesen ist. Aber ich kenne tatsächlich kein Projekt, das nicht irgendein Compile- oder Transpile-Step.
Na gut, du musst halt dir vorstellen, wenn du halt in so einer ganz ollen Legacy-Java-Bude bist, wo der Transpile-Step ausschließlich durch das gechannelt wird, was so zur Zeit von Karl dem Großen in Java State of the Art war. Also da TypeScript reinzudengeln, sodass es wirklich transpiliert wird davon, ist jetzt nicht trivial.
Ja,
ja, das stimmt. Ich hätte da fast mal reininterpretiert, dass Personen in JavaScript ohne TypeScript-Projekten arbeiten müssen und es kein TypeScript aus dem irgendwelchen x-beliebigen Gründen angeboten werden kann oder hinzugefügt werden kann. Und dass dann die eine Hälfte sagt, wir brauchen kein TypeScript und die andere Hälfte sagt, wir hätten gern TypeScript und die Hälfte, die gerne TypeScript hätte, hat verloren und schreibt jetzt hier rein, ja, ist halt doof, dass die Typen fehlen.
Und alle diese Firmen sollen bitte beim Pet und bei mir Stunden buchen, weil wir haben einen super Kompromiss auf Lager. Weil du könntest einfach Kommentare einfügen und ein paar Type-Definitions halt schreiben und du bist 80% dort, wo es dir wirklich hilft.
Ja, ernsthaft. Also TypeScript ist ja wirklich so eine, ja, so eine Skala. Es ist ja wirklich nicht binär, du hast das oder du hast es nicht, sondern selbst bei Vanilla JavaScript schreiben kannst du ja irgendwie einen modernen Editor nicht davon abhalten, seine interne TypeScript-Engine anzuschmeißen und versuchen, genau, zu raten, was da geht. Und dann kann man dem halt Dinge zuschustern, wenn man möchte, bis zu einem Limit, wo man halt eben keinen Bock mehr hat. Kannst du machen, wie du willst.
Na, wie geht's mir Hand hier, dass das sauber ausschaut?
Es schaut sauber aus. Es müsste halt nur viel größer sein. Da brauchen wir noch so Post-Production. Bling! Ja.
Ja.
Ja. Spannend.
Tja, ich finde ja schön hier Dependencies mit 88 Kommentaren. Irgendwie auch so zu viele Dependencies. Auch halt irgendwie so hausgemachtes Problem, würde ich sagen. Weil dann installierst du halt weniger. Ja.
Aber es ist wirklich ein Problem. Es ist wirklich ein Problem. Also es ist halt einfach irre, wenn du ein neues Projekt ausrollst und du hast 1,2 Gigabyte an Dependencies drinnen und Warning-Listen, die Länge ist wie jeder Java-Stack-Trace.
Skill-Issue.
Aus den guten alten Zeiten.
Also. Skill-Issue. Will ich jetzt wirklich nicht der Programmiersprache anheften. Das ist halt eben Projekt-Setup verkackt. Ja. Und kannst du nicht unter Language-Painpoints einbauen.
Du hast absolut recht, es ist ein hausgemachtes Problem, das stimmt. Aber es ist vom gesamten Ökosystem und der Community hausgemacht. Das macht ja nicht nur eine Gruppe an Leuten, sondern wir haben es irgendwie damit abgefunden, dass das okay ist.
Nö.
Findest du nicht?
Nö, also die meisten haben das, aber ich bleib dabei. Skill-Issue. Mach halt anders, wenn du willst. Ich meine, du musst dir den ganzen Kram nicht installieren. Mhm. Du kannst halt wunderbar heutzutage, wenn du einfach nur deine Browser-Matrix vielleicht leicht nachjustierst, was ja möglicherweise durchaus möglich ist, da kannst du dir so viel Modulgebimsel sparen. Du brauchst halt nicht wie früher 19.000 Webpack-Plugins oder so ein Kram. Mhm. Du kannst TypeScript machen, aber wenn dir die Dependencies mehr auf den Keks gehen als die Abwesenheit von statischen Typen, dann kannst du es halt auch bleiben lassen. Du kannst so viel Kram sein lassen. Ja. Gerade so im Tooling, ja okay, so ein Minifire ist nett, aber wenn du das mal wirklich vergleichst, was so am Ende rauskommt, wenn der Payload, der wirklich übertragen wird, dann durch ZIP gejagt wird, dann ist halt egal, ob da vorher Leerzeichen drin waren und hinterher nicht. Das macht halt keinen relevanten Unterschied.
Ich denke, hier kann man auf einen Punkt noch eingehen. Da hat jemand geschrieben, dass es eben sehr viele Third-Party-Libraries gibt, wie jetzt Moment und Lodash und Swagger und Chest etc. anstelle von einer sehr umfangreichen Standardbibliothek, was ich jetzt zumindest, nee, ich weiß es ehrlich gesagt, deswegen will ich jetzt gar nicht mutmaßen. Ich könnte mir vorstellen, dass es andere Programmiersprachen, da gibt's einfach Framework 1 und 2 und du nimmst eins von den beiden. Punkt. Mhm. Und wir haben jetzt gerade drauf gedrängt, ja, du kannst auch selber die ganzen Lodash-Funktionalitäten schreiben, du brauchst die Bibliothek normalerweise eigentlich gar nicht. Aber das ist jetzt ein anderer Punkt zu sagen, wir hätten halt gern eine Standardbibliothek. Und ich denke, das ist einfach dieses, so ein bisschen das Dilemma oder die Balance zu finden zwischen, wir haben hier mit JavaScript und so weiter eben so eine öffentliche Welt und Community-Welt. Und damit hat man eben auch sehr viele Möglichkeiten und dadurch kann jeder einen eigenen Teil dazu beitragen. Und dann ist man eben nicht abhängig von einer Standardbibliothek, die dann vielleicht auch wieder opinionated ist und dann unflexibel wird.
Ja, und unter einer Standardbibliothek würde ich mir ja vorstellen, so Batteries included-mäßig Features, die wirklich im JavaScript-Kern drin sind. Aber ich glaube, auch da gibt's harte Limits, was die Ausgestaltbarkeit angeht, weil du ja JavaScript auf allen möglichen Plattformen am Start hast. Also wenn man irgendwie jetzt so den Stefan fragen würde, ey, so ist in Rust nicht viel besser mit so Batteries included, dann sagt er, ja, ist besser, aber dann fällt halt eben auch auf, dass Rust halt nicht ab Werk im Browser lauffähig sein muss.
Aber das Spannende ist, das ist ja in Rust genau nicht der Fall, dass du Batteries included hast. Tatsächlich musst du
im Vergleich
Rust
zu JavaScript schon so ein bisschen.
Nein, du musst in Rust sogar die Async Runtime auswählen. Du kannst nicht Async Programming machen, ohne dass du dich für eine Dependency entscheidest.
Ja, okay, aber was so Datenstrukturen und so Kram angeht, bist du schon deutlich besser aufgestellt.
Ja, bei Datenstrukturen. Okay, gut. Wobei das ja auch ein Feature in JavaScript ist, dass du mit wenig Datenstrukturen auskommen kannst.
Ja, bist du halt was irgendwie fancy ist.
So schmerzende Dinge wie in JavaScript ist das Date-Objekt halt einfach einmal verhunzt, ne? Und wir arbeiten alle auf das Temporal-Objekt hin und hoffen, dass das bald erscheint. Das Ding kommt nie in Rust, nie. Das wäre zu viel Meinung. Und von dem will sie eigentlich weg. Und was Rust kann, ist halt eine Ebene über dem Betriebssystem, die Abstraktion bieten, dass du die nächste Ebene selbst beschreiben kannst. Wir haben kein Built-in Standard für HTTP. Das ist alles über Dependencies. Wir haben kein Built-in-Standard.
Das hast du aber in JavaScript doch auch nicht. Du hast das halt in Node, das eine Runtime von vielen ist. Das würde ich jetzt nicht als JavaScript bezeichnen.
Und das ist ja eigentlich das, was ich auch okay finde, dass man sagt, hey, in den Runtimes kann man das ja nachher machen. Das ist wie die Web-API im Browser. Das ist wie HTTP und File-System-Access in Node. Das ist okay, dass man dort unterschiedliche Ausprägungen macht. Und diese Runtimes sollen eine Standardbibliothek zur Verfügung stehen, aber nicht die Sprache selbst. Also das, was in die Sprache reinkommt, soll meiner Meinung nach so umfangreich sein, dass es in allen Runtimes auch gleichermaßen funktionieren kann. Und ich finde es durchaus okay, dass man sagt, es muss jetzt nicht alles in jeder Runtime auch gleich verfügbar sein. Dieses Thema mit der fehlenden Standardbibliothek ist meiner Meinung nach eher ein Thema der Runtime und nicht ein Thema der Sprache.
Ja, okay, da kann ich mitgehen.
Und da gibt es jetzt Gott sei Dank mit dem Winter Technical Committee, das ist gemeinsame APIs für serverseitige JavaScript Runtimes, gibt es ein Standardkomitee, die daran arbeitet, dass solche Bibliotheken und Bindings kommen, die auch für alle serverseitigen Runtimes nachher die gleichen sind. Das ist ein Riesenbewegung und eine ziemlich gute Idee und ich bin sehr happy, dass die existiert. Also
ist das gleiche wie CommonJS früher?
Ja, halt nur jetzt der ECMAScript-Komitee.
Ach so, okay.
Also offiziell? Ja, offiziell, ganz offiziell. Also im wird der ECMAScript-Standard. Und auch nicht aus der Community getrieben, sondern von Cloudflare, Denno, Node gemeinsam getrieben. Also das ist kein schlechtes Ding. Und das ist auch der Level, auf dem wir sich, glaube ich, bewegen sollen. Es geht darum, dass man sagt, hey, das sind APIs, die wir als Runtimes zur Verfügung stellen würden. Sie synchronisieren sie dort, also sie reden da miteinander, dass die auch überall gleich sind und sich gleich verhalten. Und das ist unser bester Weg in eine sogenannte Standardbibliothek. Und da muss man halt echt überlegen, hey cool, was brauchst du denn dann eigentlich noch? Nicht? Wie gesagt, Temporal Object wäre eine super Idee. Alles, was rund um Runtime-Primitive oder ich sage jetzt einmal, Sprachprimitive wie Promises herum funktioniert oder Async Programming herum funktioniert, soll weiterhin in die Sprache kommen, das ist gut. Aber was brauchst du denn dann noch?
Also wie gesagt, ich bin halt immer so, wenn ich so an den Grenzen des performance-technischen Machbaren kratze, dann denke ich halt immer so, Datenstruktur hier, Datenstruktur da, besseres Serialisierungsverfahren, Kompressionsverfahren bitte eingebaut, damit ich mir nicht 7 GB WebAssembly irgendwie eintreten muss. Das ist das, was mir halt immer fehlt.
Total fairer Punkt, also so Serialisierungsgeschichten bin ich absolut deiner Meinung, dass man dort noch Verbesserungen machen kann. Ne?
Ja, ich meine, es gibt halt nicht irgendwie so, ich habe hier einen Blob, mach da eine Base64-Data-URL raus. Das ist halt ein riesiger Aufriss, wo du lauter unterschiedliche Dinge zusammenstöpseln musst. Und das geht anderswo halt eben mit Druck auf den Knopf. Ja, da gibt es auch ein ECMAScript-Proposal für, irgendwie so Array-Buffer to Base64, aber davon ist halt noch nichts da.
Ja, das stimmt. Ich bin trotzdem der Meinung, wir sind in JavaScript oder weit besser aufgestellt, als wir jetzt zum Beispiel in Rust. Also Rust hat ein Riesenproblem bezüglich Standard-Features. Du hast nicht einmal einen Zufallsgenerator, Zufallszahlengenerator in Rust. Musst du extra installieren. Aber welchen Level willst du haben? Willst du frei kombinierbar à la Rust haben? Willst du so ein gutes Mittelding haben wie JavaScript oder willst du all in Go gehen, wo du halt noch absolut keine Flexibilität mehr hast? Nicht?
Haben wir denn in JavaScript etwas, das man als Zufallszahlengenerator durchgehen lassen würde?
Method random.
Würdest du das als das ist aber, das ist ja auch sehr opinionated bezüglich der Garantien, die du aus dem Ding rausbekommst. Das ist jetzt ja nicht ausreichend viel Zufall für so manchen Use Case.
Das ist ja genau okay. Das Ding, wenn du dann in die Richtung von Go eben gehst, also wenn du das dann nicht mehr selber konfigurieren kannst, dann wird es wieder die Beschwerden geben, das ist mir alles zu starr und inflexibel für genau meinen Use Case. Nee. Das ist genau, was ich meinte damit. Du musst halt irgendwie die Balance finden und ich finde sie gar nicht schlecht. Und Marv Renton gibt es ja anscheinend schon und ich brauche kein Lodash, um eine Summe auszurechnen.
Ja, okay. Und Crypto Get Random Values ist gar nicht so unbequem zu benutzen, wie ich dachte. Das wäre ja der. Na, immer wenn ich dieses Krypto-Modul aufmache, denke ich halt eben, ich verstehe nur Bahnhof. Ja. Aber Get Random Values geht halbwegs.
Stimmt, das ist ja wieder, das ist ein weiterer Zufallszahlengenerator.
Ja, das ist halt der richtige. Ja. Und der ist gar nicht so schlimm. Du musst halt trotzdem, also er gibt dir die ja nicht, sondern du gibst ihm ein Typed Array, das er dann befüllt. Also das fühlt sich halt dann schon so ein bisschen an, als hätte irgendwie Captain C wieder die Herrschaft übernommen. Aber trotzdem, das könnte schlimmer sein.
Cool.
Tja, Language Pain Point. Behavior of Null. Mhm. Das ist alles so Sachen. Ich weiß ja nicht.
Ja, nein, das ist schon so dann auf sehr niedrigem Niveau, wenn ich ganz ehrlich bin. Also da, get your shit together. Ganz ehrlich, was ich nicht verstehe, ist, dass nur 150 Leute sagen, dass Async Programming ein Painpoint ist, wenn das für euch kein Painpoint ist. Euer Async Programming ist mein Painpoint. Also ich reviewe sehr viel Async Code und der ist immer katastrophal. Prinzipiell. Also, hauptsächlich von Leuten, die nicht über Promises eingestiegen sind, wie es noch kein Async-Await gegeben hat, sondern mit Async-Await eingestiegen sind und absolut kein Gespür dafür haben, was tatsächlich passiert darunter. Das haben wir erfolgreich wegabstrahiert, dass du kein Wissen mehr kriegst, aber immer noch brauchst, damit du Async-Programming machen kannst. Und da habe ich wirklich Ausgeburten aus der Hölle gesehen. Also das hat mich zerstört.
Stefan, möchtest du vielleicht mal da auf die Sprechblase drücken und dir den ersten Eintrag da drin anschauen? Ich glaube, der wird dir gefallen.
Await promise all, await a map und so weiter. Na, ja, genau.
Das ist, was du meintest, glaube ich.
Ja, genau, das ist das, was ich meinte. Nein, ich habe das ich frage mich, wie wir das Problem angehen können, weil ich sehe, dass es ein Problem ist und ich sehe das halt auch wirklich von vielen Entwicklerinnen und Entwicklern, mit denen ich zusammenarbeite, dass da sehr viele Verständnislücken sind und ich versuche jetzt alle irgendwie zu kletten und zu fixen und ich habe noch nicht ganz draußen wie. Aber das ist mein großes Ziel für 2025.
Ja, mal gucken, ob du das schaffst, das hinzukriegen, bevor die Streams mit For Await Off um die Ecke kommen und alles noch ein bisschen schlimmer machen.
Ja.
Weil das ist wirklich sehr unintuitiv und da habe ich wirklich, also da muss ich mich tatsächlich immer, wenn ich damit irgendwie rumfuhrwerke und zwei von den Dingern miteinander verschränken will, das erfordert mir wirklich aktives Nachdenken, dass ich da nicht irgendwie mich in Blockaden reinbegebe, die ich nicht haben möchte und die mir wahrscheinlich mit Callbacks auch nicht passiert wären, aber nur weil ich halt eben durch das Feuer des Frühmittelalters gegangen bin. Ja, und das will man ja schon den heutigen Menschen ersparen.
Du redest über Async Iterator, gell? Ich glaube, das ist dieses.
Ja, genau.
Ding, ja. Ja, das macht sicher nicht einfacher. Und ich sage auch, Bibliotheken wie React, die versuchen, alles, was irgendwie asynchron ist, von dir wegzuhalten, ist auch nicht zuträglich zu dem Fakt, dass Leute nicht mehr Async verstehen. Also, weil du hast an, das, es gibt einen wunderbaren Artikel, Which Color is Your Function?
Jo.
Wo es dieses, ich glaube, über das haben wir schon mal geredet.
100 Pro.
Bin mir nicht ganz sicher. Ja. Das hat wunderschön erklärt, dass du, so wie du das Async-Keyword in deiner Programmiersprache hast, du es eigentlich mit zwei nicht kompatiblen Features zu tun hast, die unterschiedlich voneinander behandelt werden müssen, und du merkst diese Brüche immer.
Ja gut, ich meine, du hast es ja theoretisch auch ohne Await. Du hast es ja schon, wenn du einfach nur Continuation Passing hast, weil du ja auch dann Funktionen hast, die eine Aufrufkonvention haben, die aussieht, als wäre sie wie alle anderen Funktionen, aber die halt dieses spezielle Pattern haben, ja, bezüglich dessen, was sie returnen, halt besonders zu sein. In dem Fall geben sie halt gar nichts zurück, aber schlucken einen Callback, den sie dann aufrufen. Ja. Sobald du Asynchronität hast, hast du halt schon diese zweifarbigen Funktionen. Und wenn man das halt nicht immer mitschreibt, dann wird es halt schwierig, und es wird halt dann gerne falsch verstanden, als das ist ein Fehler in der Implementierung, wie es in JavaScript mit Async Await gemacht wird, aber tatsächlich ist es einfach Fact of Life.
Ja, und wobei das auch spannend ist, gerade in einer Sprache wie JavaScript, die ja per Ursprung asynchron ist. Weil du ja ein Event-Model hast, das Callbacks triggert, seit Anbeginn der Zeit. Nicht? Tatsächlich hast du vielleicht sogar drei Farben in JavaScript. Du hast klassische Events und Callbacks, dann standardsynchron Code, der halt einmal in Main-Thread blockiert, und dann noch Promises und Async. Macht es nicht einfach. Es ist ein schwieriges Thema, es ist wirklich komplex.
Und ich glaube, das ist tatsächlich so mit das Wichtigste, dass man den Leuten diese zwei unterschiedlichen Sorten von Asynchronität, eben das Eventing, wo du halt wirklich nur einen Callback hast, damit du eine Nebenwirkung ausführst, versus da produziert etwas einen asynchronen Wert, was halt so der klassische Async-Await-Use-Case ist. Das ist halt vielen nicht klar. Warum kann ich jetzt hier nicht ohne Callbacks leben? Kann ich manchmal Async-Await verwenden und manchmal nicht? Und das wird ja durch die Streams dann ja auch anders, weil du ja theoretisch einen Event-Bus ummodellieren kannst zu einem asynchronen Iterator. Allein wenn du dann einfach for Await of Events of dieser Stream da hast, dann passieren halt auch Dinge und du blockierst dich halt auf unvorhergesehene Weise, und das macht's halt dann syntaktisch einfacher, weil du ja wirklich sagen kannst, du kannst auf alles asynchrone Async Await draufschmeißen, aber du hast da teilweise dann Effekte, die du wahrscheinlich so nicht intendierst, und das macht das Debuggen dann halt bloß schwieriger. Das Schreiben macht's einfacher, da freut sich dann auch ChatGPT drüber, aber das Verstehen und das Reparieren und das Erweitern wird komplizierter. Das ist meine Erwartung.
Es ist ja das Witzige, dass die Sachen sogar in Not und Deno nicht nur eine andere Farbe haben, sondern auch tatsächlich anders ausgeführt werden, weil du Promises auf der JavaScript-internen Microtask-Queue, also auf der V8-internen Microtask-Queue ausführen lässt, wohingegen du alle Events, die in der Runtime passieren, in der Event-Loop laufen lässt. Also es ist, die ja komplett unabhängig voneinander abgearbeitet werden. Also es ist, eigentlich gut, dass das so ist, irgendwie funktioniert.
Ist im Frontend ja nicht besser. Native Events sind ja asynchron, aber nicht native Events werden ja synchron verarbeitet.
Ja.
So. Das ist halt eben alles kompliziert. Es nützt halt nichts. Man muss halt verstehen, was da vor sich geht, oder man muss sich halt eben durchwursteln. Und im Prinzip bin ich ja geneigt zu sagen, wenn die Sprache es einem zumindest irgendwie ermöglicht, sich durchzuwursteln, ist das ja auch eine gewisse Qualität. Ich finde, man kann halt eins von beiden machen. Man kann halt entweder so den striktesten Compiler und Type-Checker aller Zeiten haben und sagen, du kommst hier nicht rein, du musst dein Programm komplett verstanden haben. Oder man muss halt wirklich so einen Script-Kiddie-Enabler haben, der sagt, das passt schon, kriegen wir irgendwie ans Funktionieren. Wenn du irgendwo ein Await vorschreibst, wo keins sein muss, dann läuft das schon. Und das ist ja auch ein valider Ansatz, finde ich jetzt so, um irgendwie ein Werkzeug bereitzustellen.
Von dem her muss ich ganz ehrlich sagen, für die Schmerzen, die ich jetzt alleine durchleben musste, nur weil ich darüber geredet habe, wie katastrophal das alles ist, finde ich das beeindruckend, dass nur 150 Leute in dieser Umfrage denken, es ist wirklich ein Schmerz. Also das ist genau dieses Durchgewurschtel. Irgendwie funktioniert's ja eh. Mhm. Oder man redet sich zumindest ein, dass es funktioniert.
Naja, oder du kannst halt eben sagen, es funktioniert gut genug. Ne? Ja. Es gibt dieses wunderbare YouTube-Video von Technology Connections, wo er irgendwie erzählt, ich habe hier einen Toaster aus den 50er Jahren, und der ist voll krass, weil der halt wirklich so Sachen macht wie, keine Ahnung, der hat halt keinen Timer drin, sondern der stellt halt fest, wenn ich mich recht erinnere, auf irgendeine Weise, wie weit der Toast gediehen ist. Du drehst wirklich nicht nur an der Uhr, sondern Ne? Weil du machst ja dann gegebenenfalls, wenn du jetzt ein ganz, ganz spezieller Mensch bist, gehörst du ja zu der Sorte von Personen, die einen Toaster tatsächlich vorheizen lassen, wie einen Backofen. Was ja auch nicht alle machen. Was aber ja Sinn macht, weil du stellst ja bloß einen Timer ein und wenn dann die Drähte schon mal heiß sind, kriegst du ein anderes Ergebnis, als wenn sie es nicht sind. So. Und der hat halt eben gesagt, hier, guck mal, dieser olle Toaster von früher, der ist irgendwie total fancy und der ist smart und der macht auch nicht so katschunk, dass hier der Toast oben rausfliegt, sondern das geht dann so leicht nach oben, weil sie eine extra Feder eingebaut haben, bla bla bla. Kannst aber nicht bestreiten, dass für die meisten Use Cases der Toaster, wie wir ihn heute haben, nämlich das 5 Euro Plastikteil, komplett ausreicht, obwohl es sich nur mit einem Timer und einem brutal einfachen Mechanismus so durchwurschtelt. Manchmal brauchst du halt nicht mehr.
Absolut. Okidoki, mach mir den nächsten Punkt, oder?
Browser API Paypoints.
Ja. Finde die Liste total spannend.
Du meinst, dass zuerst Browser Support kommt, Safari? Ja. Was ein bisschen der gleiche Punkt ist.
Na, wenn du in die Textbubble schaust, wird auch Safari sehr oft genannt unter Platz 1, ne? Und auf Platz 6 ist dann Firefox und auf Platz 9 ist Chrome. Also, wie man es macht, ist falsch. Es
ist. Ist Safari wirklich so ein Painpoint? Also was an Safari ist der Painpoint? Also ist es, dass du da drin halt nicht so cool developen kannst wie im Chrome und Firefox? Oder ist es, es sollte vielleicht eher gemeint sein, dass bestimmte Sachen nicht unterstützt sind?
Also ich würde mal Folgendes sagen. Ich glaube, viel von dem Feuer, was halt Safari und Firefox abbekommen, ist das gleiche Feuer. Weil ja Chrome diejenigen sind, die immer vorpreschen und immer sagen, wir haben hier die tollen neuen Sachen. Und ja. Firefox und Safari sind ja beide in dem gleichen Boot, dass die halt tendenziell da immer die Nachzügler sind. Und ich glaube halt einfach, in Safari findest du heutzutage einfach noch mehr so Sachen, die sich so an frühere Internet-Explorer-Zeiten erinnern lassen, wo du halt irgendwie, ne, bei Firefox ist halt okay, ist nicht unterstützt, ja, ist halt doof, ne? Und bei Safari ist es dann, so meine Erfahrung, mehr so, dass du dir halt eben denkst, wait, what? Und dann musst du halt irgendwie das auf Safari testen, aber dann bist du halt irgendwie so eine Linux-Nase und dann ist es halt nicht ganz so einfach für dich, wie zu sagen, okay, ich starte jetzt ein anderes Programm, den anderen Browser, dann ist es halt einfach mehr Aufriss. Ich glaube, da kommt halt zusammen alles, was mit Firefox kaputt ist, plus Seltsamkeiten, plus halt für Nicht-Apfeltaschen schwierigeres Doing im Debugging, würde ich annehmen.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, also ich finde ja, Inkonsistenzen in den Features, die existieren, ja fast nicht mehr existent. Also dass du irgendwo so komische Interpretationsbugs hast von einem Feature, das eigentlich definiert ist, das gibt's nicht mehr. Es kann eigentlich nur mehr sein,
ist so sicher.
Welche Features existieren. Ja, vielleicht bin ich da auch auf der Butterseite daherkutscht, weil ich hätte es jetzt nichts in der letzten Zeit.
Also bei mir, ich habe erst kürzlich zwei hier so Meldungen von Chrome und Firefox jeweils reinbekommen, wo drin steht, ey, deine Issue, okay, wo du hier irgendwie auf den offensichtlichsten HTML-Parser-Bug aller Zeiten hinweist, das machen wir jetzt zu, weil interessiert ja keinen.
Okay, sorry.
Also das gibt's durchaus noch.
Ja, deswegen schreibe ich keine Browser-Issues.
Nee, ich schon. Ich finde, das ist irgendwie so eins unter irgendwie hier. Wenn du in den Büchern von Donald Knuth irgendwie einen Bug findest, dann kriegst du ja irgendwie einen Scheck zugeschickt, den du dir dann einrahmst, statt ihn einzulösen. So finde ich es ja wirklich, wenn ich irgendwie so denke, in diesen Programmen, wo ja wirklich alle draufschauen, die irgendwie was mit Web machen, plus diejenigen, die einfach nur meine Kreditkartendaten klauen möchten, habe ich jetzt was gefunden, was nicht funktioniert und wo ich wirklich auch die Spezifikationen zeigen kann und sagen kann, das ist nicht richtig. Das würde ich ja, wenn es nicht irgendwann kommentarlos geschlossen würde, mir schon einrahmen. Also so ist ja nicht. Ich finde das in der Theorie gut, wie gesagt, wenn da drauf reagiert würde. Ne? Aber ja, wie gesagt, im Firefox hier irgendwie HTML-Parser-Bugs zum Beispiel, wo du einfach wirklich so sagen kannst, da ist der Algorithmus, wie das verarbeitet werden soll. Und da kann ich genau sagen, wo ihr den Pointer nicht richtig setzt auf, keine Ahnung, ich befinde mich in einem Formularelement und deswegen geht's dann 3 Stufen später kaputt. Also kannst du wirklich sagen, genau da ist das Problem, aber das kümmert halt eben keinen. Oder halt irgendwie, du machst so Sachen, wie du willst, CSS-Variablen mit einer CSS-Animation animieren. Also so in Keyframes Custom Properties setzen, wo halt Firefox auch irgendwie das nicht hinkriegt, aber wo du genau sagen kannst, die Spezifikationen machen es, der Safari macht das, der Chrome macht das, warum macht ihr das nicht? Ja, riesiger Refactoring-Aufwand, weil das, was halt so eine einfache Developer-Experience nach außen anbietet, intern natürlich ein riesiger Aufriss ist. Aber das gibt's auf jeden Fall, da Browser-Inkonsistenzen mehr als genug. Und das sind halt ja nur die ich verstehe. Ich habe irgendwie auf einer Webseite letztens eine Animation eingebaut, einfach so ganz normale Keyframes, nichts Spannendes, mit irgendwie einem Box-Shadow, wenn ich mich recht erinnere. Alle animieren es richtig, nur Chrome tut es halt eben nicht. der springt halt einfach so von dem einen Box-Shadow direkt zu dem anderen über, ohne halt eine Keyframe-Transition. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das reproduzieren kann. Das liegt irgendwie daran, dass das eine Web-Component verschachtelt in 7 Shadow-DOMs ist, bla bla bla. Irgendwann hört es halt auf zu funktionieren. Aber das ist definitiv da. Das existiert alles noch.
Dann bin ich echt gesegnet.
Wenn wir jetzt mal die Freitext-Antworten noch von Chrome anschauen,
oh ja,
dann würde ich fast diese Sachen zusammennehmen. Denn tatsächlich sind sehr viele Beschwerden, die ich jetzt über Chrome hier lesen kann, dass sie so ein bisschen vorpreschen. Also dass sie so sagen, also ich unterstütze jetzt einfach schon mal die API und man so das Gefühl bekommt, hättet ihr auch mal kurz so einen Meeting, Zoom-Call zusammensetzen können, um da mal kurz drüber zu diskutieren, was macht Firefox, was macht Safari, was macht Chrome. Also hier geht es jetzt gar nicht um Beschwerden von Chrome unterstützt dieses nicht, sondern Chrome hätte vielleicht das doch mal besser absprechen können vorher und nicht einfach drauf los implementieren.
Ja, naja, aber wie willst du rausfinden, wie du es machen musst, wenn du es nicht implementierst? Ja, also die Frage ist, ob man es dann direkt irgendwie public machen sollte und so wie irgendwie in letzter Zeit CSS-Functions direkt an die große Glocke hängen sollte und sagen könnte, hier könnt ihr schon mal lesen, wie das in Zukunft aussieht. Leider nur in Chrome, weil die anderen haben es ja nicht drauf. Also das kann man vielleicht schlauer kommunizieren, aber so an sich, dass halt irgendwer APIs hat, die der andere nicht hat, finde ich jetzt erstmal nicht verwerflich.
Schwierig.
Es kommt halt aufs Wie an.
Das Problem ist halt dann auch, dass man irgendwelche Fehler sich einschleichen und die so durchs Dorf getrieben werden über Chrome, dann wird Chrome halt der de facto Standard.
Wird,
ja.
Ist er das nicht schon?
Ja, es ist eh, ne? Ne.
Das ist halt so ein bisschen das Problem, ne? Also wir sind wirklich auf der Zeitschiene zu Internet Explorer 6 2.0 schon deutlich vorangeschritten. Und es ist ja nicht so, dass der Rest es einem leicht macht, dann was anderes zu benutzen.
Aber dann sehe ich jetzt einfach mal dieses große Thema von den Browser API Pain Points ist Browser Support, Safari, Firefox Issues und Chrome. Und die sind alle vier im Endeffekt das Gleiche. Die Browser funktionieren ein bisschen unterschiedlich. Und ansonsten, was wäre denn jetzt so ein, was wäre denn ein anderer Browser API Painpoint, was die Leute nennen? Ich sehe hier noch Lack of Documentation und Performance. Und dann sind hier ganz, ganz viele einzelne genannte Wörter wie Fetch API, Temporal, Debugging.
Ja, ich habe mir das angeschaut in der Fetch API, da rings es wieder auf, dass kein Error gethrown wird, wenn es einen HTTP-Error gibt, aber das ist ja ein Design und kein Problem.
Ja, oder bei Web-Components halt eben sind unergonomisch, das ist halt kein Problem mit dem Browser, das ist ein Problem mit den Spezifikationen.
Ja.
Und stimmt ja alles so. Also ich kann ja verstehen, so die Entscheidung, dass halt eine Fetch API keinen Error schmeißt, wenn HTTP sagt 404, das ist ja kein Error. Du bist ja zum Server gekommen, hast dir eine Abfuhr eingeholt. Das ist ja ein Erfolg auf eine Weise. Ne? Also das ist ja wirklich eine semantische Entscheidung und die muss auf die eine oder andere Weise getroffen werden. Und wenn es dir nicht passt, dann machst du halt eben dort, denn hast du nicht gesehen hinten dran und dann hast du, was du da haben willst.
Mein Gott, wenn du unbedingt einen Error haben willst, dann schreibst du halt einen 3-Zeilen-Wrapper, der schaut, ob die Nummer mit 4 oder 5 anfängt und wirfst einen Fehler.
Ja.
Das tut dir nichts. Aber ich habe schon mal Fetch implementiert und das ist Spaß. Gut so, dass da kein Fehler geworfen wird, weil dann sind die Fehler für tatsächliche Probleme reserviert, wenn irgendwas in deinem Programm hinhaut oder im Netzwerk nicht hinhaut und solche Sachen. Nicht?
Ja.
Also das hat einen Sinn. Du kannst nämlich Statuscodes, die ja interpretierbar sind und auf die du ja reagieren kannst, trennen von, hey, da geht gerade was massiv schief, in dem wie und wo deine Applikation läuft, nicht? Und das ist, muss man auch trennen können von einer simplen kleinen Serverkommunikation, weil der HTTP-Call ist ja erfolgreich. Es gibt halt nur einen serverseitigen Statuscode zurück.
Ja.
Aber auf Netzwerkebene hat alles funktioniert.
Ja. Also wenn ich der Fetch API wirklich mich über was beschweren wollen würde, dann halt das wirklich der Prozess, einen abbrechbaren Fetch Request zu machen.
Das ist mühsam.
Das ist sehr mühsam und das hätte man einfach schlauer machen können, indem man halt nicht einfach nur ein Promise rausrendert, sondern direkt auch eine Abbrechfunktion, so wie das halt irgendwie hast bei Web Animations. Die geben dir ein Objekt zurück, da ist ein Promise drin, aber halt eben auch die Cancel-Methode. Das war halt deutlich nur ein, wir müssen jetzt irgendwie exakt so sein wie jQuery, weil jQuery ist jetzt ja doof.
Ja, dann gibt es jetzt so komische Sachen wie deiner Bordcontroller, die einfach mühselig ist zum Nutzen. Also geht ja eh irgendwie, aber diese elegante API bricht halt in dem Moment, wo du versuchst, um die API herumzuarbeiten.
So. Ja, sobald du halt eben mehr als eine Demo baust.
Ja. Tatsächlich.
Tja, aber darüber beschwert sich in den ganzen 24 Kommentaren auch nur eine Person, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Und der Rest halt einfach so, ich muss halt einmal awaiten das Fetch und ich muss einmal awaiten das JSON-Parsing. Und dann denke ich mir halt eben...
Also, ich sehe schon, das State of JS von uns dreien ist ja komplett anders.
Ja. Naja, sagen wir so.
Deswegen sage ich die ganze Zeit, ich finde diese Umfrage, ich finde es jetzt ganz gut, dass wir die hier auch mal so durchgehen, weil wenn du jetzt einfach nur diese Umfragewerte so anschaust, dann bekommst du mal irgendwie so ein anderes Bild. Das ist ja gar nicht gewichtet, das müssen wir schon machen hier wie beim Wahl-O-Maten, so doppelt gewichten, einfach gewichten. Da ist schon teilweise so ein bisschen Mimimi dabei. Dann ist es was dabei, was mir eher so klingt, das ist eigentlich kein Sprachen-Painpoint, sondern einfach wie halt vielleicht in der Firma gerade das Projekt gerade aufgesetzt ist und man hat halt keiner Zeit, hat halt TypeScript hinzuzufügen. Ja.
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Analogie, der Wahl-O-Mat. Ich mache jetzt Protestwahl für Internet Explorer 5. So. Zurück in die Vergangenheit.
Weil wir können auch in die Zukunft kurz schauen, denn hier unter den Browser API Pain Points gibt es eine Reading List, also eine Leseliste, für die, bei der sich Personen irgendwie was geherzt oder gesternt oder sonst was haben, was sie später noch sich jetzt genau anschauen wollen, nachdem sie diese Umfrage durchgegangen sind. Und in Stefan könnte freuen, dass da auf Platz 1 Error Cause steht, dass Personen anscheinend vielleicht einfach nicht kannten, weil es nicht kein gutes Marketing hatte, das gute Error Cause, aber anscheinend haben sich die Personen das dann angeschaut und sich gedacht, ist ein geiles Ding. Freut uns. Wenn ich weiß, wovon wir reden, dann Revision 653 nochmal am Anfang durchhören.
Ansonsten Web Authentication API 20%, die habe ich mir auch noch nicht so genau angeschaut. Das ist natürlich auch sehr schön.
Ja, das liegt ja auch gleich auf meine Reading List.
Ja, ist auch so. Crypto-Foo, das sollte ich vielleicht dann bei wachem Kopf mal mir reinziehen. Aber auch so ein Ding brauchst du halt eben ständig. Also sehr sinnvoll, dass das irgendwo standardisiert wird.
Ja.
Und wir hatten auch beim letzten Mal gesagt, es gab jetzt auch die Features Set Difference, Set Is Subset of, Set Union. Und wir hätten uns gerne noch so einen Balken gewünscht für benutzt du Set, egal was. Hm. Das hätte ich jetzt auch gerne, weil okay, jetzt gibt's halt irgendwie 12% interessieren sich jetzt für Is Subset of und 13% für Difference. Wobei die Prozente hier auch sehr nahe zusammenliegen bei den ganzen Set-Funktionen. Vielleicht ist es auch eher so, vielleicht sollte ich mir mal dieses Set und Map nochmal anschauen. Vielleicht kann das was.
Ja, es fehlt mir bei solchen Sachen immer die Möglichkeit, da irgendwie die Vergleichbarkeit herzustellen.
Yep.
Und generell ist das wirklich so, sobald man irgendwie advancederes Zeug machen möchte. Also ich persönlich muss sagen, diese ganzen Set-Methoden habe ich bisher auch, glaube ich, so gut wie gar nicht verwendet, weil das Set halt für advancedere Use Cases halt echt so ein bisschen schwierig ist. Ist da wirklich Objektidentitätsvergleich das, was du brauchst? Oder hast du da nicht irgendwie in den Objekten, die da drin sind, zum Beispiel schon vorher einen Hash reinberechnet, anhand dessen willst du die Dinger eigentlich vergleichen und dann hilft dir das schon nicht mehr weiter. Also der Set-Constructor bräuchte irgendwie die Möglichkeit, dass man da so einen Komparator reingibt, aber das werden wir wohl nicht mehr erleben.
Ja, also ich gebe dir ein bisschen anders auch recht. Ich benutze Set, aber meine Use Cases sind meistens gar nicht so kompliziert, dass ich da jetzt eine Union bilden müsste.
Das gibt's natürlich auch. Ich benutze halt Weakset sehr viel. So habe ich das Ding schon mal gesehen und ich will mich über die Garbage Collection nicht aufregen müssen. Aber sonst ist halt einfach, also mein Sweet Spot für Sets ist dann halt woanders, als dass ich jetzt wirklich irgendwie die symmetrische Differenz da irgendwie bräuchte. Tja, machen wir jetzt das Library-Fass auf?
Ja, jetzt gehen wir auf Seite 2.
Müssen wir wohl.
Wir sind jetzt alle hier gerade so still, weil diese Library-Bibliothekenseite erschlägt einen ganz schön. Wer die Webseite jetzt gerade nicht vor sich hat, also auf der Bibliothekenseite, es gibt jetzt erstmal die Bibliotheken-Experience und hier haben wir ja gerade mal irgendwie einen Graphen von Webpack und React und Vite und irgendwie alles ein bisschen zusammen. Das sind 54 Bibliotheken gerade aufgelistet, wobei wir gerade gelernt haben, wir hätten hier noch viel mehr im JavaScript-Umfeld. Aber mir scheint es gerade so ein bisschen so Frameworks zu sein, also die einfachen, nicht die Meta. Und Build-Tools, ah nee, dann ist auch Learner dabei. Also irgendwie ist ja hier alles dabei.
Ja.
Und deswegen weiß ich auch überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll. Diesmal ist ein bisschen mehr Text über den ganzen Graphen, wie man das Ganze vielleicht interpretieren könnte. Denn diese ganze Umfrage, wie wir gerade merken, ist ja eigentlich, das sind sehr, sehr viele Daten. Aber so richtig aufarbeiten müsste man die eigentlich noch mal. Hier steht jetzt schon mal zusammengefasst, dass es wohl so aussieht, dass Webpack das am meisten benutzte Tool ist, aber nicht das am meisten geliebte. Ich glaube, das erinnert uns jetzt alle irgendwie an jQuery. Ich weiß nicht, ob jQuery auf dieser Seite gelistet ist. Aber das ansonsten schaut's eigentlich gar nicht so schlecht aus, von wie viel ein Tool benutzt wird und wie gerne es eigentlich gemocht wird. Und hier sozusagen auf dem insgeheimen Platz 1 steht dann auch React mit am meisten verwendet und zusätzlich am meisten Beliebtheit. Dicht gefolgt, denke ich, jetzt dann von Vite und dann kommt ganz viel anderes Zeugs.
Tja, ich fände das sehr spannend, wenn das eine irgendwie geartete repräsentative Umfrage wäre.
Also mir macht die Listen komplett fertig.
Die Liste macht dich fertig? Hast du schon mal runtergescrollt zu so Changes over Time und versucht, diesen Chart zu lesen?
Das war nur der Anfang.
Ja, nein. Aber warum tue ich die TypeScript-CLI in gleich behandeln wie React oder Rollup oder Testing Library oder Selenium?
Ich denke, wir sollen hier selber filtern. Also wir können filtern nach Frontend-Frameworks, Meta-Frameworks, Testing, Mobile und Desktop-Build-Tools und Monorepo. Dann können wir gruppieren nach Experience und Sentiment. Und ich glaube, das ist hier, diese Seite gibt hier einfach wahnsinnig viele Daten und sagt, wenn du irgendwas rausfinden willst, hier sind Daten, bitteschön.
Ich kann damit halt relativ wenig anfangen, weil das sind halt irgendwelche Tools und Libraries und die benutze ich halt irgendwie, wenn ich dafür bezahlt werde und wenn sie mir genug auf den Keks gehen, dann gehe ich woanders arbeiten. Oder ich mache das halt irgendwie in meinem Hobbyprojekt und dann probiere ich die aus und wenn sie mir nicht passen, dann gehe ich auch irgendwo hin. Das ist irgendwie so Low Stakes im Vergleich zu, welcher Standard setze ich jetzt durch oder sowas. Also,
Also ich gehe gerade diese Chart unten durch, wo man sieht, ob jetzt gewisse Frameworks jetzt in Beliebtheit steigen oder nicht. Und ich bin da auf diesen Frontend-Frameworks-Button gegangen und alle Frontend-Frameworks haben steigende Beliebtheit.
Moment.
Und das ist sehr spannend auszulegen.
Ich glaube nicht, dass sie steigende Beliebtheit haben.
Naja,
ich glaube, sie haben steigende Nutzung.
Ja, und das anscheinend ist das eine Verhältnissache, dass wenn da etwas grün gezeigt wird, dann kann es zwar mehr negative Meinungen geben, aber wenn dadurch auch die Nutzung mehr ist, dann zählt es dann trotzdem als steigende Beliebtheit, weil also mehr Nutzer, mehr Kritiker anscheinend. Ne? Aber das Einzige, was halt da wirklich auffällt, ist halt Angular, die halt immer so nutzen weniger und mögen weniger und jetzt steigt es wieder in die Richtung mit, es gibt gute Meinungen und es wird auch wieder mehr genutzt, aber es befindet sich halt schon in einem Quadranten, der eher so nicht so weit verbreitet ist. Wobei das ist ja wirklich dann, das ist ja wirklich ein Ausschnitt aus der Demografie, weil also wenn's dann zum Beispiel in Österreich in irgendeiner Firma bist, die jetzt nicht Agentur oder kleines Startup bist, dann machst du dort ein per Default Angular.
Ich wollte es gerade sagen, das ist wirklich eine Frage der Demografie. Es gibt ja so eine Konferenz, auf der ich hier rumtanze, das hieß früher die JavaScript Days und mittlerweile ist es die Angular und JavaScript Days. Einfach weil durch die Demografie, die da rekrutieren können für dieses Event, sie halt eben darauf einen Schwerpunkt legen wollen. Ja. Zumindest in ihrem Außenauftritt. Ja.
Das ist eigentlich beeindruckend. Also ich kenne die Konferenz, ich war dort in 2013. Das ist jetzt quasi.
Du kennst sie nicht mehr, lass es mich so sagen.
Okay. Aber sie machen scheinbar nur das Gleiche. Sie machen diese Ganztages-Workshops im.
Genau.
Ja, gut.
Genau, das ist so dieses Druckbetankungsverfahren, wo man sich den ganzen Tag von einem halb- oder ganztägigen Workshop zum nächsten hangeln kann und hinterher ist dann auch gut, dass sie in Unterhaching einfach das Freibier aufmachen.
Ja, ich muss ja auch an Alex Lichter, cool, ich glaube, der ist auch
dieses Jahr wieder da. Ich würde wieder mal hingehen. Das war ja spitze, ne?
Ja, Ende März. Also, da ist die Episode schon draußen, da war schon in der Vergangenheit.
Ah, oh, Mist, okay.
Ja.
Hey, du, also, nee, du bist in der Vergangenheit, also du kannst noch hingehen.
Ja, also musst du mir nur Bescheid sagen, ich bring dich dann da unter, gar kein Problem.
Ja, aber na, machen wir nächstes Jahr in Unterhaching, machen wir das.
Genau, nicht nach Berlin jetzt für den Herbst, ne?
Na, das interessiert mich nicht nach Berlin, aber Unterhaching war wieder mal interessant.
Dann können wir
so natürlich auch zum guten Wirt, nein, nebenan und so, das war spitze, ne? Aber das war damals ein sehr breit aufgestelltes JavaScript-Event, schon mit Angular ein bisschen, so als dem Star drinnen, aber da setzt auch bewusst so, na, wir haben ein extra. Also wir heben Angular hervor, noch 12 Jahren sagt ihr eigentlich, dass da ein Riesenmarkt da ist und eine Demografie da ist, die das braucht.
Ja. Oder zumindest die Veranstalter glauben, dass das so sei. Ja. Sagen wir mal vorsichtig.
Ich war jetzt da auf der Angular Belgium Konferenz in Gent im Dezember und die ist immer ausverkauft. Workshops ausverkauft, Konferenz ausverkauft und da sind Firmen drinnen, die nutzen das intensiv und mit Freude und ich finde das fantastisch. Es muss nicht das Framework sein, das ich mag, es ist es nicht. Aber wenn Leute damit produktiv sind und happy sind damit, um Gottes Willen, dann freue ich mich für sie und ich glaube, dass dort einige gibt, die das wirklich gern und wirklich effektiv nutzen. Drum ja. Also gewinnt ja vielleicht jetzt kein Twitter-Hype, aber hey.
Ja, ist halt auch am Ende des Tages halt einfach nur ein verdammtes Werkzeug. Also, genau. Das kann man jetzt dann natürlich irgendwie aufstellen, als wäre das irgendwie so die Revolution oder man kann es halt auch bleiben lassen. Am Ende ist es für irgendwen nützlich. Ja. Und es scheint halt so zu sein, dass einige Leute sich denken, um bunte Boxen auf dem Bildschirm zu zeichnen, ist das genau das Ding, was ich brauche.
Genau.
Dann läuft das halt.
Wenn ich mir jetzt mal kurz die drei großen Frontend-Frameworks anschaue, React, Vue.js und Angular, also ich denke, das, was der Stefan vorhin schon gesagt hat, kann man da überall gut sehen. Je mehr Leute es benutzen, desto mehr Kritiker gibt's generell auch. Ansonsten kann man hier jetzt sehr, sehr vage Interpretationen reinsetzen. React wird irgendwie immer so ein bisschen unbeliebter, obwohl es ja gleichzeitig so das beliebteste Framework aller Zeiten ist. Bei Vue.js, ich könnte darauf tippen, dass es Vue 3 war, was gerade eher wieder dazu geführt hat, dass es wieder einen mehr Beliebtheit zurückgewonnen hat. Vielleicht auch einfach vielleicht ein paar Leute, die von React rübergekommen sind, weil dann die APIs auch ähnlicher waren. Und Angular, aber das war eben auch genau mein Gefühl, das ich so von der Community so bereits hatte. Das ist so, die letzten Jahre war es eigentlich immer eher, also ein paar Jahre vorher, war es immer so ein bisschen am Rumdümpeln von eher gerade unbeliebt, aber jetzt hat es gerade wieder eher steigende Beliebtheit. Was ich jetzt mit der Info mache, weiß ich nicht, aber irgendwie zeigt es zumindest, spiegelt es auch das, was ich so von der Community so mitbekomme, hier ganz gut wieder. Ja, und ein paar Leute benutzen Svelte und Solid und Alpine.
Sollen sie machen, was immer ihnen hilft, unter Boxen auf dem Bildschirm zu malen.
Yep.
HTMX, kommt euch das eigentlich irgendwie mal unter?
Na. Also ich glaub,
ja, hier, das ist jetzt gerade.
Hype-driven Libraries. Sorry.
Ja, jetzt kommt es mir gerade jetzt unter. Mir ist zweimal untergekommen, zweimal im Podcast.
Ich finde das ganz spannend. Ich habe halt auch lange in der Zeit nicht verstanden, was das soll. Also so grundsätzlich den Appeal kann ich so verstehen. Mir fällt halt auf den ersten Moment sofort an, 3000 Gründe, wie das schiefgehen kann, weil ich halt eben weiß, was es versucht zu erreichen. Und warum das so, sagen wir mal, zumindest mal sehr viel positives Sentiment hat, also auch unter denen, die es halt nicht benutzen. So, hat mir mal letztens einer erklärt, der Nils Hartmann, den müssen wir uns auch mal irgendwie in diesen Podcast reinholen. Das kommt halt sehr gut an bei denen, die immer noch kein JavaScript schreiben wollen, die mit diesem ganzen Frontend-Gebrimsel möglich nichts zu tun haben möchten und ganz gerne in ihrem Java bleiben möchten, aber halt so ein paar Attribute in der Lage sind, in ihre Templates reinzustreuseln und die halt dann die Hoffnung haben, das möge ihnen genug Frontend-Interaktivität verschaffen, dass sie nicht wirklich sich die 10 in React oder Angular oder so reinhalten müssen. Und das fand ich halt ganz, sagen wir, einen ganz sinnvollen Angriffsvektor für so das Marketing von denen. Und so kann ich halt eben nachvollziehen, warum halt zum Beispiel auch, wenn ich mal mit ihm auf einer Konferenz rumgehangen bin und irgendwie so in meinem Talk waren fünf Nasen da und sobald der über HTMX erzählt, ist die Bude rampelvoll, weil halt irgendwelche Java-Entwickler sagen, okay, wunderbar, bewahrt uns das irgendwie vor diesem ganzen JavaScript-Drama mit, wie gesagt, Dependencies und so. Und das scheint so der Appeal zu sein in dem Ding. Und erklärt, warum wir davon nicht viel mitbekommen.
Nein, ich sehe den Appeal auch als JavaScript-Entwickler, der halt nicht alles zu Fuß gehen möchte, aber sich auch nicht am großen Framework verschreiben möchte. Nicht?
Wenn naja, aber nicht alles geht, zu Fuß gehen.
Du Interaktionen hast. Ne?
Aber sobald du halt anfängst mit dem Zeug, bist du halt sehr schnell dabei, dass du dir halt eben wünschst, du hättest zumindest mal jQuery. Naja, weil ich meine, wie weit wird dich eine DSL aus Attributwerten schon bringen? Da gibt's halt ein Limit, ne? Und sobald du halt irgendwas machen möchtest, was halt über die Fähigkeiten von HTMX hinausgehst, dann schreibst du halt entweder Vanilla JavaScript, was du ganz bestimmt nicht wolltest, als du das gewählt hast, oder denkst dir halt, ich hätte lieber gleich React nehmen sollen.
Ne, ich glaube, mittlerweile bin ich ja dabei, dass ich mal alles selber schreibe. Kommt aufs Projekt davon, ne?
Also, wenn du irgendwie einfach damit auskommst, eine Multi-Page-App zu machen, und da, wo du es halt eben brauchst, ein bisschen handgedengelte Interaktivität und Web-Components zu verpacken, kommt man wirklich sehr weit. Auch da kommt natürlich irgendwann der Punkt, wo man sich denkt, so, irgendwie der Masterentwurf mit einer Single-Page-Application wäre jetzt an der Stelle vielleicht besser. Aber auch dann kann man vielleicht sagen, okay, das wäre besser, aber dann wäre der ganze andere Kram schlechter, dann halte ich das halt jetzt aus. Vielleicht, oder es bleibt halt eben so bei dem, was du vorhin schon sagtest, irgendwie so, es wird noch nie jemand dafür gefeuert, Angular installiert zu haben. Von daher ist es vielleicht das. Keine Ahnung.
Schöne Referenz.
Diese Seite, die wir uns gerade angeschaut haben, war übrigens nur so eine Überblicksseite. Vielleicht war sie deswegen auch so erschlagend. Denn in der Navigation hätten wir jetzt einzelne Seiten über die Frontend-Frameworks, Meta-Frameworks, Testing, Mobile-Desktop, Build-Tools und Monorepo-Tools. Ich frage mich jetzt gerade, bevor ich mir irgendwas davon anschaue, für wen das eigentlich jetzt so interessant ist. Also irgendwie, ja, ich weiß, dass sehr viele Personen benutzen React und die nächsten wahrscheinlich Vue.js. Aber schaut man sich jetzt solche Daten an, um zu evaluieren, ich mache gerade eine neue Company auf, ich mache eine neue Firma und ich muss mich entscheiden, auf welchen Tech-Stack ich setze. Und weil das jetzt React voll beliebt ist, mache ich React. Oder ist das, ich möchte Web-Developer nehmen, aber womit fange ich an? Okay, dann benutze ich React, Angular oder Vue, weil die sind am drei höchsten. Oder ist es einfach nur, weil man kann halt diese Daten extrem gut sammeln und deswegen sammelt man sie?
Ach naja, ich würde ja schon sagen, dass so die Frage, was ist das Populärste als Entscheidungskriterium, ist das Dämlichste, weil Popularitätskontest sagt ja nichts aus, aber was für Kriterien existieren denn sonst so?
Das eine Kriterium, was ja für die Beliebtheit spricht, das mir immer untergekommen ist, ist, wie viele Developer könntest du dann für offene Positionen dafür finden? Gerade wenn du nicht remote bist und irgendwie die Entwickler, Entwicklerinnen in deiner Stadt suchen musst.
Ja, okay, das stimmt natürlich. Andererseits würde ich natürlich sagen, bei so der Gesamtgröße des Pools Webentwicklung, ist es wahrscheinlich jetzt nicht unmöglich, zum Beispiel auch von jetzt einem etwas, sagen wir mal, nachgelagertem Tool, wie irgendwie jetzt so Svelte oder so, was jetzt hier bei dem Popularitätskontext Contest hier irgendwie so 26% Score für irgendwas bekommt. Aber ich meine, das sind nur 26% von 100, aber in absoluten Zahlen sind das ja immer noch irre viele Leute, die sich damit zumindest einigermaßen auskennen.
Ja, ich würde eigentlich auch gerne mal behaupten, ich stelle das jetzt einfach mal so im Raum, dass alle webentwickelnden Personen, die React können, sollten auch meiner Meinung nach Vue.js, Angular, Preact und Svelte und Alpine schnell lernen können und schreiben können. Also vielleicht ist es auch gar nicht so klug zu sagen, ich suche ausschließlich React-Developer, weil vielleicht verpasst man da ganz tolle Personen, nur weil die jetzt noch kein React im Lebenslauf hatten.
Ja, das kann gut sein, aber wie findest du das dann raus? Also das Problem ist halt eben, du hast halt eben kein in dieser ganzen Frontend-Entwicklungswelt, du hast halt keinerlei vernünftiges Entscheidungskriterium, finde ich. Also außer halt eben, dass du den Weg des geringsten Widerstandes gehst, indem du sagst, ich springe auf den größten Zug auf, in dem die meisten Entwicklerinnen und Entwickler schon drin sind, die ich alle anheuern kann. Also das ist wirklich das Einzige, was einigermaßen feststellbar ist. Was sind so die Vibes? Du wackelst auf irgendein Meetup in deiner Stadt und guckst irgendwie, aha, 50% hier sprechen React. Das mag eine Stadt weiter auf der anderen Seite vom Rhein ganz anders aussehen, aber hier habe ich halt eben die und ich will tatsächlich meine Agentur hochskalieren. Also kann das ja zumindest mal nicht ein kompletter Griff ins Klo sein, aber du hast ja keine anderen Entscheidungskriterien. Die sind ja alle offenbar in der Lage, vernünftig Boxen auf dem Bildschirm zu malen. Das kann ja niemand ernsthaft bestreiten. Die sind alle in der Lage, einigermaßen performant zu sein. Da kannst du jetzt nicht irgendwie sagen, ein Projekt ist daran gescheitert, dass sie Angular benutzt haben. Mit React wäre alles besser geworden. A, ist das wahrscheinlich nicht passiert. Und B, wenn es so wäre, wie willst du das messen? Das ist ja alles ist ja reine Vibes. Es gibt ja nichts außer Vibes. Von daher, was willst du nehmen außer Vibes, wenn es nichts anderes gibt außer Vibes?
Ja, ansonsten sind die Argumente, was glaubt man, wie lange diese Bibliothek noch unterstützt wird? Und da kann man nach gar nichts gehen.
Ich wollte gerade sagen, das ist reines Gezocke. Das ist
Pokern?
Nicht Pokern. Pokern ist Strategie und so. Da ist zumindest, da
kannst du zumindest dir
Gedanken drüber machen. Das ist halt wirklich irgendwie so, was glaubst du? Und das ist halt auch nichts anderes. Wenn du wirklich dein Risiko minimieren willst, theoretisch, müsstest du ja tatsächlich wie bei deinem Investmentportfolio Hedging betreiben und irgendwie so streuen, aber du willst halt auch nicht in einer riesigen Firma irgendwie so jede Abteilung ein anderes Frontend-Framework haben, weil das ja andere negative Effekte hat. Also, das kannst du halt auch nicht wissen. Auch das ist reine Vibes. Ja, das ist irgendwie von Google. Niemand wurde je dafür gefeuert, dass die irgendwie da irgendwie eine Software zumachen. Passiert bestimmt nicht oder haben sie ja bisher nicht gemacht, also werden sie es weiter supporten. So, das ist alles.
Die sind halt auch vorhin, also ich finde, das sind Fragen, die haben sowieso keine Halbwertszeit, weil ich bin in Projekten drinnen, die laufen schon so lang, dass wir jedes Framework drinnen haben, weil halt einfach Code nicht weggeschmissen wird und weil man glaubt, mit dem nächsten Mal machen wir es dann besser. Und wenn du, also das passiert bei großen Firmen sowieso, das inhärent, dass das zu einer schwer wartbaren Masse an allem wird, das du halt entweder durch Firmenkauf oder durch Langlebigkeit vom Projekt oder durch Entwicklerschwund oder Entwicklerhiring, die irgendwann einmal eintrittst. Und wenn du in einem Startup bist, wo du sagst, du willst eine Technologie haben, mit der du fest heiren kannst oder wo du möglichst breite Masse an Entwicklerinnen und Entwicklern einfangst damit, dann ist das auch nur eine Momentaufnahme in Wirklichkeit und wahrscheinlich, genau wie der Vanessa sagt, komplett irrelevant für die Dauer von dem Projekt, wo du arbeitest, weil du einfach in andere Frameworks migrieren kannst, wenn das ist. Also ich glaube, dass wir, ich sage nicht, dass es diese Diskussion nicht gibt oder dass diese Diskussion nicht stattfinden und Leute dann solche Umfragen hernehmen, um Entscheidungen zu treffen. Aber die Realität schaut halt überall komplett anders aus.
Und ich würde so benennen, dass die Fragen, die dir die Betrachtung des Ist-Zustandes beantwortbar macht, die sind irrelevant.
Ja.
Ne, was du halt brauchst, sind so Sachen wie die idealtypische Entwicklerin, die Vanessa gerade so aufgemalt hat, die tatsächlich in der Lage sind, damit klarzukommen, dass mal heute dieses, mal jenes Framework am Start ist oder dass die Dinge sich halt eben ändern, weil wenn du dich auf eins verlassen kannst, dann darauf, was egal was du jetzt feststellst, das ist morgen nicht mehr so, das ist in einem Jahr garantiert nicht mehr so und spätestens, wenn du aufgekauft wurdest oder aufgekauft hast, dann hast du halt trotzdem Angular im Boot, ob du das jetzt willst oder nicht und dann musst du damit irgendwie umgehen. Das, was du wirklich brauchst, sind halt Leute, die das Bigger Picture im Blick haben, die in der Lage sind, flexibel zu sein und du brauchst halt eben Leadership, die halt eben sagt, ich habe auch keine Ahnung, aber wir marschieren jetzt erstmal da lang, weil alles ist besser als nichts tun.
Ja. Ich kann aus meiner jüngsten Erfahrung zwei Entscheidungen erklären, wie wir gesagt haben, wir machen das Dynatrace UI jetzt in Angular und später wir machen das Dynatrace UI jetzt in React. Entscheid Nummer eins war, wir machen es in Angular, weil wir 95% Java-Entwicklerinnen und Entwickler haben, die jetzt UI in JavaScript machen möchten und dieses Framework ist, wenn man ein bisschen schielt und den Kopf schief hält, schaut es einfach genauso aus wie das, was sie vorher in GWT und Java gemacht haben. Das heißt, die Migration zu dem Framework ist um einiges einfacher und das war für den Zeitpunkt auch absolut die richtige Entscheidung. Jetzt haben wir gesagt, wir machen React, weil wir eine Plattform machen, wo wir möglichst viele Leute auch außerhalb der Firma UIs für unser Produkt schreiben lassen wollen. Und da haben wir gesagt, React ist halt hat die größte Reichweite in Sachen auch von vordefinierten oder bestehenden Komponenten. Und wir sehen heute Kunden und Kundinnen, die sagen, passt, sie machen eine UI für ihre Problemstellung und nehmen aus dem Internet irgendeine React-Komponente her und die funktioniert genauso, wie sie es wollen. Schaut ein bisschen schief aus, aber hey, funktioniert und tut das, was es soll. Also von dem her auch komplett die richtige Entscheidung gewesen. Und das waren jetzt Gründe, da hilft mir dieser Graph auch nicht. In
Wirklichkeit. Nee, und vor allen Dingen auf die eine oder andere Weise hast du halt eben jetzt in der Gesamtfirma, wenn du jetzt wirklich so den High-Level-View hast, hast du halt trotzdem irgendwie alles da drin. Das krebst du alles irgendwie so rum. Naja. Und das ist das Einzige, was man...
UIs, wir haben GWT-UIs, wir haben alles.
Ja. Und das ist halt eben das eine, was du hättest vorhersehen können. Ne? Und wenn man dann halt irgendwie in der Lage ist, das halt so zu akzeptieren, dann macht man sich auch gar nicht Gedanken darum, kann ich jetzt besser React-Entwickler anheuern als Angular-Entwickler, weil über kurz oder lang wirst du entweder pleite sein, dann ist egal, oder du wirst halt so viel Erfolg haben oder so langlebig sein, dass das Problem, an dem du wirklich jetzt rumkaust, nicht ist, oh nein, ich muss jetzt JSX schreiben, sondern das Problem ist halt irgendwie, okay, wie halte ich dieses alte System am Laufen, wie migriere ich das zu dem, was jetzt kommt, wie halte ich das flexibel, wie sieht die Big-Picture-Architektur aus? Das ist eigentlich das Schwierige. Allein, das kannst du halt schwierig in so einen Bullet Point in den Lebenslauf reinbasteln. Deswegen ist das schwer, Leute nach dem Kriterium zu hiren. Also hirest du nach den Kriterien, die halt irgendwie erfassbar sind, auch wenn sie schlecht sind, aber die sind halt zumindest erfassbar. Kann ich halt auch niemandem Strick draus drehen.
Ja.
Ich denke, diese Graphen sind jetzt ganz nett, wenn man Newsletter schreiben möchte, Blogartikel, Konferenzsprecher, sonst was, dann nehmt ihr einfach das, was gerade am meisten beliebt oder am meisten genutzt oder am meisten am Aufsteigen, ist aber gerne noch unbekannt. Und dann nennt du das einfach die 7 Sachen, die du in React schon immer falsch gemacht hast und dann hast du schon ein paar Klicks. Aber jetzt mal kurz im Ernst und zurück aufs Thema. Ich glaube, ich würde auch sagen, die Entscheidung zwischen React und Vue und Angular etc., die muss jetzt eigentlich getroffen werden. Und ich weiß auch gar nicht, ob man jemals feststellen kann, ob die jetzt wirklich falsch war, weil das ist alles irgendwo ein Trade-off. Aber das ist zumindest ein so ein Grund, warum ich dann aber ungern so weitere Frameworks noch zusätzlich verwende, die davon abhängig sind. Damit meine ich nicht explizit Meta-Frameworks, weil Meta-Framework ist ja dann auch nur ein Ding statt dem Vue.js. Aber da werde ich halt sehr schnell sehr vorsichtig bei Library-Name Bootstrap oder Library-Name Apollo-Client, weil dann hast du immer und immer und immer mehr Sachen wegzumigrieren. Also ich würde jetzt einfach mal hier in die Runde werfen, man bekommt so eine App schon von Vue.js auf React migriert, aber es ist schwerer, wenn du dann noch deine UI-Bibliothek drauf basieren hast und sämtliche API-Client-Helfer-Tools etc., die du auch alle mitmigrieren musst.
Ja, also eine Metrik, die ich halt einfach so immer Exposure nenne, also in diesem Risikoframing, das wir ja vorhin schon hatten, ist halt tatsächlich genau sowas. Wenn du halt irgendwie so die Kontaktfläche zwischen verschiedenen Welten minimieren kannst oder zumindest unter deine Kontrolle bringen kannst, was ja auch was wert wäre, ne? Sowas wie, ich mache mir hier jetzt meinen eigenen, keine Ahnung, HTTP-Client oder so, damit ich nicht eine Dependency habe und dann kann ich das Ding ja mitmigrieren mit meinem Frontend, da geht das ja. Was du ja wirklich haben willst, ist irgendwie ein Fundament, das super läuft, was du ja im Idealfall dann auch einfach unter der Haube austauschen kannst und von außen fühlt sich alles irgendwie gleich an. Und Oberfläche, also wirklich so, was APIs angeht, aber was auch User-Interaktionen angeht, das ist halt wirklich das, wo ich immer sehr, sehr vorsichtig und sehr risikoavers bin. Und gerade so, was du gerade sagtest, UI-Library, das finde ich ja wirklich immer super riskant, weil ja wirklich unmittelbar die User-Experience dann in diesen YOLO-Apparat geworfen wird, wo man dann zockt, dass das bitteschön weiter supported wird und sich genauso schnell weiterentwickelt wie die eigene Firma. Ja, weil was nützt es uns, wenn jetzt irgendwie React 23 rauskommt und die UI-Library migriert auch auf 23, aber du bist wegen irgendwie Company Foo auf Version 16 oder sowas festsitzend, kann ja auch passieren. Und dann ist das ja genauso, als wäre die Dependency nicht supported. Du hast das gleiche Problem. Das funktioniert halt eben alles nicht. So, deswegen, Webentwicklungskompetenz ins Haus holen. CSS beißt nicht, das kriegt man schon hin. Das muss nicht immer alles so perfekt aussehen lassen und irgendwelche Demos von irgendwelchen UI-Libraries, da muss man sich nicht zu sehr von beeindrucken lassen, weil die Frage ist halt eben, was mache ich mit genau diesem wunderbaren Effekt, der beim Buttonklick passiert, was ist mit dem, wenn ich in 5 Jahren irgendwie vor diesem gerade von Vanessa illustrierten Migrationsproblem stehe. Weil das ist das Einzige, worauf man sich verlassen kann. Das wird sich ändern, das wird jetzt nicht so bleiben, dass man sich jetzt zusammenstellt. Das kann man in 5 Jahren so komplett in der Pfeife rauchen. Stefan, du erzählst doch immer so gern die Geschichte, wie irgendwie, ich mache eine Konferenz, da kommt Corona und dann kann ich die Webseite nicht mehr neu bauen, weil sämtliche Dependencies komplett im Eimer sind.
Ja, immer noch der Fall.
Ja, obwohl ein wirklich extrem eingeschränkter Scope im Vergleich zu, ich mache jetzt wirklich ein krasses Single-Page-Application-Frontend.
Ja. Ah ja.
Ja, da musst du auch deine Seite noch accessible halten und dann merkst du, kannst du nicht, weil deine UI-Bibliothek hat einen Tooltip drin. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, ja, Tooltips extrem schwierig. Am besten einfach gar nicht verwenden, da hat man das Problem nicht. Oder auch Selectboxen braucht man nicht neu implementieren. Ist egal, nimmt nativ, ist super. Aber ja, dann steht man eben da und bekommt Tickets zugewiesen, dass man doch den Tooltip-Bug fixen soll. Und dann steht man da mit der UI-Library und überlegt sich, soll ich jetzt in dem GitHub oder GitLab Open Source Code einen Issue aufmachen oder soll ich eine Merge-Request da reinstellen, um es zu fixen? Oder soll ich einen Wrapper drumherum schreiben, der das fixt? Oder so schreibe ich jetzt doch meinen eigenen? Viel schwieriger.
Ja, und das sind halt aber genau die Jobs, die dann halt eben auf lange Sicht gemacht werden müssen. Und das kannst du halt eben antizipieren. Und da musst du halt wirklich Leute haben, die genau zu sowas sagen, holt mal Bier, und die nicht sofort den Überblick verlieren, wenn sie mal irgendwie eine React-Komponente rausrendern. Was anderes machen müssen, als eine React-Komponente rauszurendern. Ne? Das ist vielleicht dann auch so eine Sache für die freundliche künstliche Intelligenz da am Ende. Irgendwie so eine Button-Komponente raushauen, super, ist nützlich. Und wenn das schneller geht, ist ja fein. Aber das ist ja nicht das, wofür du Softwareentwicklerinnen und Entwickler brauchst. Die können das zwar auch, aber die können ganz andere Sachen.
Wenn ich zu den Painpoints der Frontend-Frameworks runterscrolle, ist jetzt genau dieser Effekt entstanden. Da ist jetzt an Platz 1 React-Issues. Muss ich jetzt einfach damit sehen, ja, vielleicht verwenden es die meisten. Dann weiter unten kommt auch irgendwo Angular-Issues und ich bin mir sicher, dass irgendwo, hier, guck mal, Vue.js-Issues.
Ja. Und wir haben wieder ein Empty-String, yay.
Ein Empty-String ist auch dabei. Ansonsten sehe ich zu hohe Komplexität, wobei ich da gerade sagen müsste, ja, vielleicht, wenn du weniger Komplexität als React willst, dann nimm vielleicht nicht das meistbeliebteste, sondern nimm eins, das weniger Komplexität drin hat. Problem gelöst, hoffe ich. Und ja. Performance, finde ich schwierig, ob jetzt das wirklich ein Painpoint von den Frameworks ist, dass sie keine gute Performance haben, oder ob das vielleicht jetzt eher ein Tooling oder ein Building, oder vielleicht habe ich es einfach falsch konfiguriert. Also so langsam kommt mir jetzt React und Vue und Angular nicht vor.
Naja, es kann schon passieren. Also das kann schon sehr gut passieren. Ich hatte mal so irgendwo auf einem Meetup einen Talk gemacht und dann kam einer hier so, rette uns, wir haben folgendes Problem, wenn du in unserer Applikation in dem Kalender einen neuen Eintrag machen willst und du drückst auf den Buchstaben A, dauert 2 Sekunden, bis der auf dem Bildschirm erscheint. Hilfe, Hilfe.
Ach so, ja. nicht die Bild-Performance, sondern dann die im Browser-Performance. Ja.
Und solche Themen hast du, also wie ständig. Das Ding, du hast das Problem durch so Komponenten-Frameworks, die dir das alles in Komponenten abstrahieren, dass du auch deine Fehler- und Performance-Probleme dort weg abstrahierst und sehr, sehr schwer draufkommst. Also dieses, du tippst was ein und du brauchst ewig, bis dass das rauskommt, das haben wir genauso. Scrolling in einer Tabelle, die viele Daten enthält, das sind Dinge, die sind irrsinnig schwer zu debuggen und Frameworks helfen dort auch nicht dabei, muss man auch ganz ehrlich sagen.
Also das, ja, was heißt so debuggen? Du hast den Durchgriff ja teilweise gar nicht. Du kannst ja teilweise das Problem erkennen, aber es gibt einfach dir, du hast halt einfach so, okay, da muss ich jetzt irgendwie mit der Pinzette ran, aber ich habe Ofenhandschuhe und sonst nichts und du kannst halt einfach nicht. Die wird durch Abstraktion halt eben der Zugriff auf die Low-Level-APIs nicht ermöglicht, mit dem das halt dann einfach zu reparieren wäre. Oder natürlich, das ist ja mein persönlicher Beef, den ich mit React habe, ist, dass die sagen, sagen nicht irgendwie so, wir machen kein so Lean into the Web-Plattform, sondern wir abstrahieren alles, wir erfinden alles neu, machen komplett Tabula Rasa. Und in diesem Zuge hast du natürlich, wenn du wirklich alles von Buttons über HTML bis hin zum Eventbus reimplementierst, das kann erstmal gar nicht so schnell sein. Da kannst du noch so viel Optimierung reinwerfen, wie du willst. Aber das allein der Fakt, dass du halt über Dinge, die schon da sind, nochmal irgendwie 7 Layer drüber baust, um einfach dein Weltbild irgendwie konsistent zu halten, da startet man schon mal echt mit einem Nachteil.
Ja. Na, und da passieren dann so witzige Sachen auch, wie du hast die Übersicht in der einen Seite des Komponentenbaums und die Detailansicht in der komplett anderen Seite des Komponentenbaums und du schickst ein Update durch an beide und musst durch beide Komponentenbäume durchgehen und re-renderst deswegen alles auf dem Weg und solche Sachen. Also da passieren schon sehr wilde Geschichten, die finde ich gerade auch in React sehr schwierig in den Griff zu kriegen sind, weil genau wie du sagst, du arbeitest halt nur mit den Abstraktionen, die React gibt und die sind teilweise sehr bare bones. Also mich hat's wieder mal umgangssprachlich, sorry für das Österreichische, auf dem Scheißer gehauen, wie ich gesehen habe, was es bedeutet, ein Polling-Fetch von einer API zu machen. Dass du sagst, hey, du möchtest im Sekundentakt die API fragen, ob die Daten fertig sind. Wie viele React-APIs du dazu brauchst, von mehreren Nutzungen von UseState, UseEffect, UseCallback, UseMemoization und was der Teufel was, dass du das hinbekommst und das mit dem Re-Render-Modell von React so funktioniert, dass du nicht irgendwelche unnötigen Renders machst. Es ist beeindruckend. Da steckt so viel Wissen drinnen in einer Aufgabe, die so einfach klingt. Und
ja gut, ich meine, die Aufgabe in sich ist nicht trivial, aber es wird dir halt auch die Möglichkeit genommen, es einfach zu lösen. Genau. Weil wenn du das jetzt mit Vanilla JavaScript machen würdest, würdest du einfach irgendwie sagen, also bei sowas halt irgendwie, okay, das soll nicht zu oft passieren, ich klatsche da halt irgendwie so einen Debounce über eine Funktion drüber, so einen Decorator praktisch.
Machst Async, können wir auch schon nicht, ist eh total easy. Und
ja.
Jo. Ja. Nein, und das hat mich beeindruckt, negativ beeindruckt.
Ja, mein React-Erlebnis war letztens als irgendwie, ey, reparier mal, also erstmal das Problem, das Vanessa gerade nannte, von wegen, da müssen Dinge miteinander integriert werden, irgendwie Update hier, Update Next.js, Update React-Use-Form, was ja meine persönliche Bête Noire ist, als so jemand, der durchaus in der Lage ist, ein Formular in HTML mit ein ganz bisschen JavaScript doll aufzumotzen, da halt immer so eine riesige Zeremonie draus zu machen, da kriege ich ja sowas, ne? Aber okay, da gibt's halt diese Custom Checkbox Komponente, die sie gebaut haben, weil natürlich muss das ja gerappt werden. Mach mal, dass die irgendwie integrierbar ist, und dann ist in diesem React Use Form halt extra eine Wrapper Komponente drin, wo ich einen Render Prop reintun kann, wo ich die Checkbox Custom Component, die überabstrahiert ist, reinstecken kann, damit ich dann eine Kommunikation herstellen kann zwischen diesen beiden Universen. Und in dieser über 200 Zeilen langen Custom-Checkbox-Komponente befand sich dann noch ein über 200 Zeilen langer Use-Checkbox-Hook drin, der irgendwas gemacht hat. Wo mir dann auch auf Social Media irgendwer sagte, ja, aber Custom-Checkbox in React macht Sinn. Ja, nee, aber du brauchst nicht 400 Zeilen dafür, das kannst du mir nicht erzählen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, worüber ich mich aufregen wollte, aber irgendwie so in der Region ist halt eben, da kommt dann halt eben sowohl die Performance als auch der, ne, Punkt 2, Excessive Complexity halt eben her. Aber das kommt halt eben einfach aufgrund der Art und Weise, wie der ganze Kram halt funktioniert. Der Ansatz bringt das irgendwie notwendigerweise mit sich. Und das ist ja auch okay. So, kann man ja so machen. Kann man ja managen. Aber zu wundern braucht man sich darüber halt nicht. Tja. Super. Dann haben wir es jetzt ja tatsächlich an das Ende von einer weiteren Seite in diesem schönen Umfrage-Ding geschafft.
Ja. Bei uns im Speed brauchen wir nur 4 Episoden, bis dass wir fertig sind. Aber hey.
Ja.
Ich finde aber, dass immer sehr, 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 sehr gute Sachen hier rumkommen. Also ich fände es jetzt auch ein bisschen langweilig, wenn wir einfach nur die Ergebnisse vorlesen. Ja. Ich glaube, es war jetzt eh schon ein Highlight zu wissen, dass es ein ECMAScript-serverseitiges Komitee-Dingsbums für APIs geben wird.
Oh ja, das stimmt. Ja, und die Web Authentication API, die ich vorher bestimmt mal gesehen, aber noch nie irgendwie aktiv zur Kenntnis genommen habe. Also ich habe gleich auch noch was zu lesen. Okay, meine Damen, meine Herren, dann würde ich sagen, begeben wir uns doch mal in unsere jeweiligen Lese- und sonstigen Aktivitäten. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war uns wieder ein Fest. Schön, dass ihr uns wieder dabei zugehört habt, wie wir verständnislos vor bunten Balken sitzen. Das ist immer sehr gut, dass wir das in Content verwandeln können. Also andere müssen halt irgendwie ernsthaft arbeiten. Wir wundern uns einfach nur. Super, finde ich ganz großartig. Danke fürs Zuhören. Ihr kennt das Spiel ja mittlerweile. Like and subscribe. Also schön überall die Daumen hoch machen in euren Podcast-Apps, auf irgendwelchen Webseiten. Wenn die irgendwo euch irgendwie was fragen, keine Ahnung. Wie war dein Lieferessen? Schreib Working Draft Podcast rein. Hauptsache, wir kriegen ein bisschen positives Sentiment. Das hilft uns ja mit dem Algorithmus und so. Stefan und Vanessa, vielen Dank. Es war mir wie immer ein Fest. Ich freue mich schon drauf, das demnächst dann wieder aus irgendwelchen originellen Locations zu machen und mich zu wundern, was das hier alles soll. Dankeschön dafür.
Alles klar.
Und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.
Ciao, ciao.
Ciao.